sorry, hab's vergessen. Gib Dreher 8. Eine Frage, die beim Lesen mir gekommen ist, halt so, also eine Antwort, die ich bekommen habe von einer Frage, die ich mir nie gestellt habe. So, ne? So, warum ist Jesus im Himmel? Wäre möglich, hier auf der Erde zu sein, ne? Als verherrlichter Jesus war er 40 Tage oder so, ne? Nach der Auferstehung. So, hat gelehrt, hat sich gezeigt, die ganze Welt hätte wie zu Salomo kommen können, nach Jerusalem zu Jesus, ne? So, und ihn annehmen oder ablehnen können, ne? So, also warum musste Jesus auffahren? So, ne? Und das ist eine gute Frage. Jesus, warum sitzt du zu Rechten des Vaters? Ne? Wir wissen, das ist so und es muss so sein, aber warum? Ne? So, warum hast du einen Heiligen Geist geschickt? Ne? Als Vertreter für dich. So, er ist ja selbst hier geblieben, aber er selber ist dort. So, und der Hebräerbrief beantwortet uns diese Frage und es ist einfach mal schön zu sehen, dass es einen Grund gibt, warum Jesus oben ist. Hebräer 8, Vers 1. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist. Okay, also jetzt die Hauptsache, ne? So, jetzt Hebräer 8 ist so ein Zwischenstück, so ein, darum dreht sich eigentlich alles. Ne? Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Jesus ist oben zu Rechten des Vaters und er ist der Hohepriester. Der himmlische Hohepriester, er sitzt in dieser himmlischen Stiftshütte. Und letzte Woche haben wir ja gesehen, weil wir zwei Kapitel vorgeguckt haben schon, so ein, dass diese Stiftshütte hier unten und der Tempel später, ne, mit dem Allerheiligsten und Heiligen und dem Vorhof, so ein, dass das alles und den, auch den Priester und den Dienst und so, dass das alles nur ein Abbild, ein Schatten, ein Bild ist für das, wie es im Himmel abläuft, für die geistigen Dinge, ne? Für die geistliche, himmlische Realität. So ein, und hier wird es aufgegriffen, so ein, die wahrhaftige Stiftshütte. Ne? Wenn wir durch Mose gehen und uns das alles ansehen, auch dann später den Tempel uns angucken und so weiter, wie der gebaut ist und wie der Gottesdienst da verrichtet wurde und die Aufgaben von den Priestern, Hohepriestern und so weiter, dann siehst du, dass diese himmlische Stiftshütte, ne? Dieses, ja, einfach nur, wo du, was Gott uns geschenkt hat, damit wir Jesus anschauen können, ein bisschen. Vorgeschmack kriegen auf dem, der kommt. Ne? So einen Vorgeschmack kriegen auf die Herrlichkeit Gottes da oben. Ne? So ein, dieses Physische, was Gott uns geschenkt hat, dass wir mehr verstehen können als Menschen, so ein, wie es im Himmel eigentlich wirklich ist. Wer Jesus eigentlich wirklich ist. Wer Gott wirklich ist. Ne? Für dieses Bild dieser Trennung. So ein, ne? Es gab ja diesen Vorhof und das ist eine Frage, die ich mir halt immer stellen muss oder der Geist macht. So ein, ne? Diese, es gibt diesen Vorhof und wir sind ja alle Priester laut Hebräer. Ne? So ein, wir sind alle Priester Gottes jetzt, alle von Neuem Geborenen. Ne? So ein, und in diesem Vorhof standen alle. Das waren die, die es geschafft haben, irgendwie reinzukommen. Die gesagt haben, das ist mein Gott, hier bete ich an. Ne? So, ich bin jetzt Jude, ich gehöre hier dazu. Ne? So, das sind die, die Jesus angenommen haben und von neuem geboren sind. Die stehen im Vorhof. Ne? Die sehen auf das Opfer. Die opfern da oder haben für sich geopfert. So, aber dann gibt es ja noch ein Zelt, ein anderes Ding. Ne? Und in dieses Zelt durften sind die reingegangen, die aus dem Stamm Levi von der Familie Aaron gehören. Das waren die Priester. Die anderen Leviten standen draußen, durften nicht in das Zelt rein. Aber alle von Nachfahren Aarons aus dem Stamm Levi, die durften den Priesterdienst verüben. Ne? So, und das sind die von uns, so, die sagen, ich möchte mehr. Mir reicht es nicht nur, Jesus anzunehmen und jetzt dazu zu gehören, sondern ich möchte in dieses Zelt rein. Ne? So. Aber die konnten ja auch nicht weiter. Die konnten nur bis zum Vorhang. Da konnten sie nicht durchsehen, der war zu dick. Und nur ein Mensch von den Millionen Menschen durfte einmal nur im Jahr zu einer kurzen Zeit in dieses Allerheiligste, ne? Da wo die anderen Leviten nicht rein durften. Ne? Dieser eine Auserwählte, der rein durfte in diese Gemeinschaft. Ne? Und das ist das, worum es heute geht, dieser Jesus, dieser neue Bund, dieses, wer in ihm ist, der steht im Allerheiligsten. Das, was in diesem alten Bund nie möglich war, Gemeinschaft mit Gott zu haben, in seiner Gegenwart zu sein, von ihm selber zu hören, ne? Das war jedem Menschen verwehrt. Und Gott konnte das auch nicht schenken, aber Jesus ist dieser hohe Priester. Und er steht nicht im irdischen Gemachten, sondern er ist im Himmel. Er steht da im Tempel und er tut sein Amt. Ne? Und ich bin da so froh drüber, dass Gott treu ist in seinen Aufgaben. Gott hat uns alle berufen und erwählt. Und Gott hat uns alle einen Dienst gegeben. Wir stehen alle, sind alle berufen, in dieses Allerheiligste reinzugehen. Gemeinschaft zu haben. Zu dienen. Und auch in diesem Allerheiligsten wurde gedient. Ja? Auch da war ein Gottesdienst. Und jeder von uns ist berufen, tiefer zu gehen, in dieses Zelt rein. Und das ist ein Glaubensschritt, den man tun muss irgendwann als Christ, wenn man Gott hören möchte, wenn man Gott kennenlernen möchte. Man muss diesen Schritt ins Zelt wagen. Und dann nicht nur da aufhören, sondern näher und näher kommen, bis man wirklich im Allerheiligsten steht. Und da werden wir kommen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Aber dank Jesus gibt es keinen Vorhang mehr, wir dürfen schon reingucken. Wir dürfen schon so ein leichtes Säuseln hören. Wir können, haben Gottes Stimme schon in unserem Herzen. Ne? Das ist ein Geschenk. Und wir werden aber irgendwann direkt da drinnen stehen und Gott Angesicht zu Angesicht sehen. Da freue ich mich so drauf. Und Jesus ist schon da, in diesem Allerheiligsten, bei diesem Thron Gottes. Ne? Und er dient dort. Und er besprengt sein Blut dort für uns. Und wir sind vergeben und gerechtfertigt. Ne? Das war die Aufgabe des Hohepriesters. Und wie wir gelesen hatten, nur Jesus ist ohne Sünde. Er muss für sich selbst nicht opfern. Er ist auch nicht sterblich oder wird krank, sondern er ist unsterblich, haben wir gelesen. Deswegen ist es unsere feste Zuversicht, unsere Freude. Weil er wird immer da stehen und immer für uns freisprechen. Unser Hohepriester steht in der wahren Stiftshütte da oben. Und deswegen fand ich es auch so schön, als wir durch 2. Mose gegangen sind, und dritten, so einfach zu sehen, wie alles aufgebaut ist und wie Gott das so wollte. Ne? Aber jetzt habe ich mich verzettelt ein bisschen, lesen wir weiter. Vers 2 nochmal. Ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Also auch Jesus hat ein Amt bekommen, hat es angenommen und muss natürlich die Konsequenz tragen und arbeiten. Ja. Seine Verantwortung ausleben. Ja. Praktisch sein. Nicht nur ein Amt tragen und nicht tun, sondern sein Amt nehmen und investieren. Ja. Und dann bringt seine Gaben da. Mal gucken. Vers 4. Wenn er, also Jesus, sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester. Weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Und er sagt hier, wäre Jesus noch auf Erden und nicht im Himmel, dürfte er nicht Hohepriester sein, auch nicht Priester, weil er ist nicht vom Stamm Levi. Und auch nicht aus dem Blute Aarons. Laut dem Physischen durfte er nicht Priester sein, hier auf Erden, nach dem Gesetz Mose, nach diesem alten Bund. Ist logisch, ne? Näher war er aus der Linie Davids, aus der Königslinie. Aber Jesus ist im Himmel, in der wahren Stiftshütte, am wahren Thron Gottes. Ja, und deswegen muss er oben sein, weil hier unten könnte er für uns nicht Fürbitte tun. Für uns könnte hier unten nicht uns von der Sünde befreien. Ja. Es gehört dazu Tod, Auferstehung und das Auffahren. Auffahren ist genauso wichtig, lesen wir hier, wie die Auferstehung selber an sich. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ohne dieses Auffahren hätten wir keinen Hohepriester. Aber im Himmel ist es anders. Da bin ich dankbar für. Wir haben unseren Priester und Hohepriester, und im Himmel gibt es keinen Vorhang. Dank Jesus. Herrlich und schön und ich fand's toll, aber lesen wir weiter. Weil hier die Priester sind und so weiter, Vers 5. Diese dienen ein Abbild und Schatten des Himmlischen, ne, die hier ihren Gottesdienst verrichten, die Juden. Gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wisst ihr noch die Geschichte, ne? Mose wird von Gott wieder mal hoch zitiert auf dem Berg, ne? Und Gott gibt ihnen den Masterplan, ne? So einen Architektenplan, so wie alles bis ins kleinste Detail ganz penibel gemacht werden soll. Jedes einzelne Blatt, so der Werkstoff von jedem bestimmten Instrument, die Farben von den Stoffen, wie was gelagert sein soll von den Stoffen fürs Zelt oben, ne? So alles. Bis zum kleinsten Detail. Was für eine Holzart und Metall, wie was geformt sein soll, ne? Und der, es muss toll gewesen sein, ne? Er saß da auf dem Berg und hat doch alles mit seinen Augen gesehen, wie es aussehen soll, ne? Und genau so hat Gott zu ihm auch gesagt, wenn ich zu dir rede und wenn ich dir was offenbar meinen will, so, dann möchte ich da keine Änderungen haben. Sondern ich möchte, dass du ganz exakt so, wie ich dir das erkläre, so wie ich dir das zeige, das auch nach außen sichtbar machst. Und das hat er gemacht. Und da bin ich dankbar für. Ansonsten wäre es nicht mehr das perfekte Abbild zu dem, was da oben ist, wie Gott ist. Und das ist doch toll, weil ich habe es gelesen und dachte, ja, das ist doch auch unser Ruf, oder? So, den wir von Gott bekommen haben. Ne? So, wir sind das dazu da, das Abbild sozusagen zu repräsentieren von dem, was Gott ist und offenbart. Ne? So, wir sind das Licht. Wir sind das Zeugnis. Wir sind die Stellvertreter Jesu auf Erden. Ne? Wir sind die, die den Menschen zeigen und auch einander zeigen, wie Gott ist, wie er liebt. Ja, so. Und auch da ist es so wichtig, dass weil Gott auch zu jedem einzelnen seiner Kinder ruft, achtet drauf. Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir Bibel studieren und lesen, ja, und festhalten an jedem Wort. So wie Gott sich hier zeigt, so ist er. Ja, und das ist schon krass, dass Gott dem Menschen die Macht lässt, ihn äußerlich zu verändern. Also wie Gott zulässt, so, dass Menschen anders über ihn reden oder anders Zeugnis geben von seiner Person. Aber Gott lässt es zu. Aber zu uns sagt er ihr nicht, sondern achtet auf jedes einzelne Wort. Jesus hat sogar den Punkt betont. Er hat gesagt, kein einziges Pünktchen soll verändert werden oder hinzugefügt. Jedes Pünktchen bleibt stehen. So, wenn Gott der I-Punkt schon wichtig ist, so dann ist er da sehr penibel. Ne? Und ich habe Gott so kennengelernt und wir haben Gott so angenommen. Ne? Von daher ist es auch unsere Aufgabe, Brüder und Schwestern zu ermutigen, das Wort zu lesen. Ne? Einfach nachzuforschen, zu ermutigen, dem Gott anzugehören, so wie er hier ist und so zu zeigen. So, weil Gott ist da sehr streng und ich. Ist vielleicht hart, aber ich bin mir sicher, dass die Kraft fehlt, wenn man so wie er sich offenbart, sein Willen und seine Person und sein Denken und seine Ansichten, wenn man nur ein Stück für sich nimmt, die Bibel so als, ja, ich sag mal, einen Leitfaden für einen bestimmten Weg, ne, den ich aber selbst dekorieren kann. Ne, so ein. Also es gibt Gott und die Grundpfeiler sind so, aber ja, ich mache das trotzdem, mein Gottesdienst, mein Leben, so wie er mir gefällt, so ein bisschen. Ne? Eine Schleife noch dran. Gott mit Schleife gefällt mir besser. So. Oder ein Stab, der seine Kinder züchtigt. Ne? Ein Unterdrücker, so ein gefällt mir besser. Also bringen wir ein bisschen Unterdrückung mit rein. Ne? Aber Gott will das nicht und er warnt jeden. Und ich weiß, wer Gott Angst macht, der dem fehlt Gottesfurcht und der wird verlieren. Immer mehr und immer mehr. Gott ruft auch zu uns, achtet drauf, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Vers 6. Jetzt aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. ein besserer Bund, eine bessere Verheißung, ein besserer Dienst. Ne? So ein, alles besser als im Alten. Und 2. Petrus muss ich heute lesen. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die vor überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Damit ihr durch dieselbe göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Durch seine göttliche Kraft, durch seine Kraft hat er uns alles geschenkt, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Wir haben alles. Da können wir auf den Finger drin lassen, da müssen wir nochmal hindern. Aber wir haben alles geschenkt bekommen. Wir haben alles in unseren Händen. Alles, was wir brauchen zum Überleben, ne? Dass wir am neuen Leben bleiben und nicht abfallen. Wir haben alles bekommen. So, weil es seine Kraft ist und er uns hält. Und wir haben auch alles bekommen zum Wandel, zur Reinheit, zur Veränderung, zum Tiefergehen mit Gott, zum Benutztwerden, zum Dienen. Alles kommt ins Wandel mit rein. Heiligung, aber auch die Liebe zu praktizieren, Früchte zu bringen. So. Und das haben wir alles bekommen. Nicht aus uns heraus, sondern aus seiner göttlichen Kraft. Und als ich das gelesen habe, hat mich das gefreut heute. Ne? Und das ist es, was der Schreiber hier in Hebräer sagt, Vers 7. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für den zweiten gesucht worden. Und Paulus sagt ja auch immer wieder in Römer 7, so ein, und ach, eigentlich überall, so ein, ne, so ein, dieser alte Bund, der ist heilig und der ist gut, ne, aber das ist ein Fluch, ne? So ein Fluch für uns Menschen. Durch die Sünde kam der Fluch in Eden, ne? So ein, und wir waren Verfluchte. Und dann kam dieser erste Bund, den Gott gemacht hat, durch Mose. Diese Religion, diese Gottesdienst, dieses irgendwie sich zu Gott wieder hinbringen. Ne? Und in diesem ersten Bund, das war ein Fluch. So ein, weil selbst wenn du es wolltest, du konntest es nicht halten. Du warst verflucht. Nur wer das hält, durfte Segen empfangen. Ne? Da dieser, wo Mose und das Volk auf dem Berg, den einen Berg stehen, des Segens, ne, und da gucken auf den anderen des Fluchs. Und Mose erzählt, oder Gott erzählt dem Volk, wenn ihr bei mir bleibt, wenn ihr die Gebote haltet, wenn ihr das und jenes und dies und das tut, ne, gut seid zu eurem Nächsten, ne, liebt und so weiter, ne, so dann werdet ihr eure Hände werden gesegnet sein, alles, was ihr macht, gelingt. Ihr werdet reich werden, so dass ihr alle ernähren könnt. Ihr werdet Kinder haben, ihr werdet reich sein, ihr werdet gesund sein, Gesegnete. Ne? So, aber wenn ihr mich verlasst und das nicht tut, ne, das nicht haltet, dann kommt der Fluch auf euch. So, und ihr werdet Unterdrückung haben und ihr werdet Verluste haben und ihr werdet nicht krank werden und ihr werdet eure nicht viel Frucht bringen. Ne? So. Und das war es halt. Dieser alte Bund, dieser Fluch. Weil kein Mensch konnte da drin stehen. Und dieser Gottesdienst, der war unvollkommen, haben wir letzte Woche gelesen. Dieser erste Bund, dieses ständige Opfern, diese ständige Wechsel der Hohepriester, weil die zu alt wurden oder krank. So, ne? So dieses ständige Wechseln der Priester, so dieses ständige Opfern von irgendwelchen Tieren, die unvollkommen sind und nicht reichen. Ne? So ein, dieses immer wiederkehrende Muster, ne? Unvollkommenheit. Auch wenn sein Gesetz und seine Bilder und all das, die er uns geschenkt hat, durch die Gebote und Gesetze perfekt sind und ihn widerspiegeln, ne? Ist es doch nur ein Bild, das man sich anguckt. Ne? Auch nicht das Wahrhaftige, so ein, ich kann mir den Himmel angucken und vorstellen und trotzdem nie dort ankommen. Ja? So. Und deswegen sagt er hier, dieser erste Bund, der hat nur dazu geführt, einen zweiten zu suchen. Sich danach zu sehen, dass es erfüllt wird. Sich danach zu sehen, dass dieser Segen bleibt. Ganz beständig. Ne? Und es ist ja, Gott selber oder das Gebot ist ja nicht schlecht. Nee, es ist vollkommen und heilig, sagt Paulus. Aber, er sagt auch weiter, aber wir Menschen, wir sind halt unvollkommen. Wir schaffen es nicht. Es liegt nur an uns. Ne? Nicht an dem alten Bund. Der war nicht falsch. Der war gut und richtig. Aber wir sind falsch. Ne? So. Deswegen musste ein neuer Bund rein. Und dieser alte Bund war nur ein Bild für den neuen Bund, der kommen sollte. Wir haben es gesehen, als wir durch 2. Mose gegangen sind, jedes Gerät, alles ist nur Jesus. Jesus, unser neuer Bund. Ne? Nur ein Bild auf das, was kommt. Und viele haben das gesucht. Ne? Und viele haben gefunden. Vers 8. Denn er tadelt doch, indem er zu uns spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, süß, oder? Um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben. Und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Weil sie nicht halten konnten. Auch die wollten, konnten nicht halten. Deswegen konnte Gott nicht in der Gegenwart mit ihnen sein. Versehen, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr. Und wann wurde dieser neue Bund geschlossen? Auch so eine Frage, die ich mir nie gestellt habe. Na, beim Abendmahl. Jesus saß da mit seinen Jüngern, nahm den Kelch und sagt, das ist der neue Bund. Und da haben sie mit Gott die Menschheit, ne, so mit Gott den neuen Bund geschlossen und versiegelt. Dieser alte Bund auf dem Berg, dieser neue Bund beim Tisch, beim Essen. In der Gemeinschaft mit Gott. Auge in Auge, ganz persönlich. Das, was der neue Bund uns geschenkt hat. Keine äußere Religion mehr, sondern innere Gemeinschaft mit Gott. Gucken wir uns den neuen Bund mal an. Sondern das ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Das Erste, was der neue Bund macht, ist, er gibt uns neue Gedanken. Reine Gedanken, heilige Gedanken. Ja. Wie wir es jetzt wissen, der Heilige Geist, sagt die Bibel, speichert alles und erklärt uns alle Wörter, die wir hören, ne, von Gott, so, die wir lesen. So. Und zur richtigen Zeit holt er das raus und bringt es einfach in unsere Gedanken und wir reden das, was er will. So. Das ist doch schön, oder? Wir brauchen nicht mehr erraten oder sonst was, sondern wir können wissen, wer Gottes Wort zu sich nimmt, das ist gespeichert und es kommt raus. Und Gott benutzt uns jetzt. Er gibt uns seine Gedanken. Schön, oder? Und nicht nur das, dass er uns einen seinen Sinn gibt, sondern auch ein neues Herz. Ein weiches Herz. Und das ist doch schön, dass seine Gebote, die sind ja immer noch da, ne? Aber sie sind jetzt in uns. Wir müssen die Gebote nicht mehr halten, um zu überleben. Wir müssen die Gebote nur noch halten, weil wir sie halten wollen. Ja? Der Geist ist nämlich in uns und er gibt uns seinen Willen. Der Gott gibt uns das Wollen, das Wirken und das Vollbringen. Ne? Und das ist eben, wir haben sein Herz bekommen, ein neues Herz. Und ich sehe diesen alten Menschen, der sich dagegen wehrt, aber ich sehe ja auch den neuen. Ne? Diese neue Geburt, die übrig bleibt, nicht verbrennen wird. So. Und da ist dieses Wollen danach, das Richtige zu tun. Das Wollen danach, in Gottes Gegenwart zu bleiben. Das Wollen danach, tiefer zu gehen. Und zu gedienen und zu geben. Ne? Das ist sein Herz. Das bewirkt er nur. Das ist der Geist. So, nicht ich. Und dieses Wollen, und das ist doch schön, dass ich das tue, was er will. Dass ich auch wenn ich mich wehre, ne, tue ich trotzdem im Endeffekt das, was er will. Warum? Weil wenn ich das Gegenteil tue von dem, was er will, dann gibt er mir ein heiliges schlechtes Gewissen oder einen heiligen Unfrieden oder was auch immer, ne? Und ich drehe wieder um, so, weil ich will meinen heiligen Frieden haben, ne? So ein mein heiliges gutes Gewissen, ne? So ein, jeder von uns, das ist Heiligung, das macht er. Dieser neue Bund hat nichts mehr mit uns zu tun, sondern mit ihm. Seine göttliche Kraft, die unseren Wandel macht. Seine göttliche Kraft, die uns am Leben hält. Und so tue ich seinen Willen und er tut seinen Willen, sein Wollen und auch das Klappen, das Vollbringen in mir zur richtigen Zeit. Ist doch schön, oder? Dieser neue Bund. Neues Denken, neues Herz. Lesen wir weiter. Was verbringt denn noch dieser neue Bund? Also ich will euch meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Noch was Neues, was dieser neue Bund uns geschenkt hat. Dieser alte Bund mit diesem Tempel und mit den Opfern, mit den drei Räumen, ne? Du konntest Gott nicht hören. Du konntest Gott nicht, keine Gemeinschaft mit ihm haben. Ne? Und jemand zu kennen, also von jemand zu hören, ein Pastor, von dem ich mal gehört habe, der hat das gut gesagt, der hat das mit Facebook verbunden. So, er hat gesagt, er hat haufenweise Leute, oder ich rede jetzt von mir einfach, ich übernehme es so, meins. Ich habe Leute bei Facebook, nee, ich eigentlich nicht. Aber ich kenne Leute, die Leute befreundet sind bei Facebook mit Menschen, die sie noch nie gesehen haben. Ne? Mein Freund, noch nie gesehen, noch nie persönlich gehört. Ne? Die Leute kennen sich nur durch Fotos und durch Sachen, die sie lesen, ne? Über die Person. Oder sich vielleicht auch hin und her schreiben sollen. Aber für mich ist das kein Kennen. Ne? Nicht das Kennen, das der neue Bund uns geschenkt hat. Das ist irgendwie so eine kranke Beziehung in meinen Augen. Unnatürlich. Nicht echt. Ne? Erst wirklich jemanden kennen, ist dann, wenn man Zeit ganz persönlich und echt miteinander verbracht hat. Wenn man sich gehört hat. Wenn man miteinander einfach Zeit verbracht hat. Ne? Ob man sich riechen kann oder nicht. Ne? Ich bin nicht verheiratet, wenn ich eine Frau heirate, die irgendwo anders lebt. Ne? Nur über das Internet mit ihr rede. Da kommen keine Kinder zustande, das ist nicht, das ist keine Ehe. Ne? Und auch jemand, der frisch verheiratet ist, ne, man will dann zusammen wohnen. Ne? Man will sich berühren. So, man will miteinander weinen und lachen. Ne? Das gehört einfach, man will einfach zusammen sein. Das ist echt. Und das ist sich kennen. Ne? Weißt du, und dieser alte Bund war diese Facebooks, diese Social Network-Beziehung. Ne? Dieser neue Bund allerdings hat was Neues bewirkt. Weil sie hatten ja nur die Bilder und die kleinen Chats, die Gott ihnen geschenkt hat, als sie sich die Stiftshütte und den Gottesdienst angeguckt haben. Ne? Und Gottes Wort gelesen. Nur Bilder. Ne? Nichts Persönliches, nicht Echtes. Aber dieser neue Bund, der hat uns zu Gott direkt reingebracht. Ne? Wir sitzen jetzt am Tisch mit ihm. Ist doch schön, oder? Wir dürfen ihn jetzt hören. Wir kennen alle die Stimme Gottes in unserem Herzen. Ob wir die nur akustisch hören oder nicht, ich brauche die nicht akustisch hören. Ich höre die Stimme Gottes, die zu mir redet und mich leitet. Was brauche ich da mehr? Ne? Und jeder von uns weiß doch, wann Gott geredet hat und wann nicht, oder? Manchmal nicht, aber dann irgendwann weiß man es dann auf jeden Fall, ob es Gott war oder nicht. Ne? Wenn wir Gott suchen und Trost brauchen, dann gehen wir zu ihm und wir empfangen Trost. Ne? Wenn wir nur ein Vers manchmal oder ein Wort, ist es, was schon reicht. Aber Gott schenkt uns dieses eine Wort oder diesen Vers und er hält uns. Ne? Gott schickt manchmal nur eine Situation und wir sind entblößt, nackt und ermahnt. Ne? Und merken, oh, das war falsch. Dann drehe ich wieder um. Ne? Gott redet, weil er in uns wohnt. Und ich finde es so schön, das, was der Neue Bund uns geschenkt hat, ist eine Beziehung, eine ganz persönliche Beziehung mit Gott. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und nicht nur das, sondern Wir sind, der neue Bund hat uns auch eine neue Familie geschenkt. Jetzt ist es egal, ob man Heide ist oder Jude. Ja, es ist egal, ob man klug ist oder dumm, egal, ob man welche Hautfarbe man hat, ja, oder welche Überzeugung. So. Wir sind jetzt alle von der Erde, von der Welt, von all den Ländern rausgenommen, auch wenn wir noch drin leben und Deutsche sind, aber ne, so, wir sind alle raus und wir sind alle eine Familie. Ja. Und ich liebe das so. Das habe ich erst durch Christen erfahren, ne? Dieses Multikulti, aber egal wie man unterschiedlich man auch ist in seiner Wahrnehmung oder in seinen Ansichten, aber es funktioniert, ne? Weil wir sind alles Familie, ne? So. Ich liebe das so. Wir sind ein Volk geworden. Vers 11. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lernen und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Noch was, was der neue Bund gebracht hat. Den Heiligen Geist, der uns persönlich leitet und lehrt. Und das ist doch schon heftig, dass wir einander gar nicht richten müssen, sondern eher darauf vertrauen, dass der Geist redet. Und oft ist es so, dass wir eigentlich mehr Probleme mit unseren persönlichen Überzeugungen oder Ansichten haben. Und dabei auch vergessen, dass alle anderen auch ihre persönlichen Ansichten und Überzeugungen haben. Sondern die nicht falsch sind und nicht weniger richtig. So. Das ist eben auch, was mir als Pastor manchmal schwer fällt, anzunehmen und zu sehen, dass Jesus da in jedem anderen genauso intensiv wohnt wie in mir. Genauso echt und lebendig. Und dass Sachen, wo ich mir Sorgen mache, ich mich da nicht drum kümmern muss, außer Gott kommt zu mir und spricht mir direkt, mich direkt an und sagt, gehe hin und ermahne oder gehe hin und erbaue. Ne? Aber ansonsten kann ich wissen, Gott redet genauso zu jedem anderen, wie er zu mir redet. Ne? So. Zeigt mir, was falsch ist in meinem Leben, zeigt mir, was gut ist, ermutigt mich zu dienen und tiefer zu gehen und Bibel zu lesen, ne? Indem er mir vielleicht schlechtes Gewissen gibt. So. Und das müssen wir akzeptieren. Deswegen sagt Paulus auch, wir sollen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Pflicht, unser Gesetz, den anderen höher zu achten als sich selbst. Den Bruder oder die Schwester zu erheben. Ob sie nur die kleinsten sind von der ganzen Christenheit, geistlich, ne, oder die größten. Akzeptiere, dass Gott redet. Und zwar nicht nur zu dir, sondern zu allen. Vers 12. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten. Dieser neue Bund. Unser Gott. Er sagt so, er wird gnädig sein für ihre Ungerechtigkeiten, für ihre Sünden und für ihre Gesetzlosigkeit, für ihre Weltlichkeit, Fleischlichkeit, werde ich nicht mehr gedenken. Und das ist das große Geheimnis von diesem neuen Bund, was so schwer zu verstehen ist, dass wir in allem freigemacht sind, dass wirklich für alles bezahlt ist, dass Gott nicht mehr an unsere Ungerechtigkeit denkt, an unsere Gesetzlosigkeit, an unsere Übertretung, an unsere Fleischlichkeit, sondern er ist gnädig, sondern er sieht seinen Sohn, er sieht bezahlt. Auch wie wir schon gelesen haben, das führt uns aber nicht zur Sünde, diese Erkenntnis, sondern eher zum Gegenteil, zum Wandel, weil das ja nur für die gilt, wo der Heilige Geist auch innewohnt. Und der lässt nicht zu, dass wir schlechter werden, sondern er bewirkt, dass wir mehr und mehr Gott ähnlich werden, vom Charakter her und vom Herz. Indem er sagt, einen neuen hat er dem ersten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Und ja, hatte recht, war von Gott. Ist auch sehr bald verschwunden, als er das hier geschrieben hat. 70 nach Christus wurde der Tempel abgerissen und nie wieder gab es ein Opfer dort. Oder im Gottesdienst so, wie man kannte. So. Gott hat es einfach beendet. Das war veraltet, das war nicht mehr benötigt. Und ja, es hatte vielleicht noch ein paar Jahre überlebt und die haben einfach weitergemacht. Mit einer schönen Naht, Flickennaht im Teppich. So ein, Aber Gott hat irgendwann gesagt, nee, das kotzt mich an jetzt, das reicht. Das erinnert mich nur dran, womit die Hände gebunden waren, euch zu retten und euch nahe zu sein. Das will ich nicht mehr. Das ist jetzt veraltet, das brauche ich nicht mehr. Müll, Sperrmüll, raus. Jetzt habe ich diesen neuen Bund. Jetzt kann ich wieder euch berühren. Jetzt kann ich euch an der Hand halten. Ich kann bei euch sein, zu euch reden wieder. Es war nur so viel, wie ihr gerade ertragt, aber ich werde euch so viel zeigen, wie es möglich ist, dass ihr nicht kaputt geht. Und das ist doch das Tolle, oder? Dieser neue Bund, dieses Geschenk, Jesus. Herr, und ich danke dir, dass du so herrlich bist und dass das so feststeht, dass es so ein Geschenk ist, bei dir zu sein, dass du uns so viel geschenkt hast, Herr. Dass dein Herz für Nähe steht, so dass du, dass es auch dir wichtig ist, dass wir dich richtig kennenlernen. Und zwar, indem wir dich hören und bei dir sind. Und Herr, ich freue mich schon, dich wirklich richtig kennenzulernen. Nicht nur dich von Weitem zu spüren und zu hören, sondern dir wirklich ganz nah zu sein. Und ich warte darauf. Und ich möchte nicht schlafend warten, nicht mit Beinen hoch warten, so, sondern ich möchte die Zeit hier wirklich nutzen. Ich möchte, dass du die Zeit hier nutzt mit mir, dass du mich benutzt als dein Werkzeug und ja, dich mehr und mehr offenbarst, dass ich ein besseres Abbild von dir gebe. Von deinem Charakter, von deinen Überzeugungen, von deinem Denken her. Ich bitte dich, dass du uns hier segnest, dass du uns lehrst und dass du uns leitest und tröstest. Ja. Ich bitte dich, dass du es nicht zulässt, dass wir irgendwie in Religion, in Äußerliches, in sowas Altes uns reinbegeben, sondern dass wir immer lebendig bleiben in dir. Ja. Dass du immer unser neuer Bund bleibst. Dass du immer echt bist. Ja, ich danke, dass du uns alles schenkst, was wir brauchen, dass wir uns auch da sicher fühlen können, weil deine göttliche Kraft, die ist wirklich gewaltig. Also ich danke dir für diese Zuversicht und auch für das erbauende Wort und ja, für neue Gedanken über dich. Du hast für alles einen Grund und für alles ist wichtig, was du gemacht hast, jeder einzelne Schritt hier. Selbst das Auffahren hat einen Grund. Und bitte zeig uns mehr und mehr, wie wichtig unsere Schritte hier sind. Dass auch hier jeder Schritt, den wir tun sollen, einen Grund haben wird und eine Auswirkung. Gib uns dein Bewusstsein für das, du mächtig bist, Herr. Dass du auch durch uns mächtig sein willst. Ja, gib uns da Weitblick. Ich danke dir. Amen.